Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Das ist Frühling, ja, theoretisch. Hoffe aber, dass wir euch auch heute wieder ein bisschen mehr Sonne zusenden können. Herzlich willkommen zu unserer Trialog-Sendung. Heute geht es um das komplexe Thema Psychose. Unser Gianni wird mit seinen drei Gästen versuchen, das Thema ein bisschen auseinanderzunehmen. Wir haben heute zwei Premiere. Ihr könnt heute live in die Sendung anrufen, wenn ihr eine Frage an unsere Gäste habt zum Thema Psychose. Das Nummer ist 031 330 99 99, aber erst im zweiten Teil der Gesprächsrunde. Der Gianni wird es dann nochmal erwähnen. Und dann ist noch das Gabi, unser Redaktionsmitglied, der zuerst mal moderiert. Mit mir, der Jean-Pierre. Gabi, nervös?
Durchzogen wie das Wetter.
Das kommt gut. Wir erleben Betroffene, Angehörige und Fachleute, die sogenannte Psychose. Gianni, übergebe dir für eine erste Stelle.
Merci. Hallo zusammen. Ich werde heute wieder das Dialogspruch führen mit unseren Gästen und werde sie später kurz vorstellen. Was ist eine Psychose? Eine Psychose ist eine ernste psychische Erkrankung, die sich bei jedem entwickeln kann. Die Erkrankung zeigt sich damit, dass es zu einer Veränderung vom Denken wie auch durchs Fühlen und das Verhalten kommen kann. Psychosen können sich bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich zeigen. Eine Psychose ist meistens ein vorübergehender Zustand, in dem die Menschen die Realität verändert oder gestört wahrnehmen. Typische Zeichen können Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Konzentrationsschwierigkeiten sein. Psychotische Symptome können auch bei Krankheiten wie einer Depression, Manie und organische Hirnerkrankungen vorkommen. Die schwerste Form ist eine Schizophrenie. Hier zeigt sich die Veränderung vom Denken und Wahrnehmen, wie es Fühlen, wo stark im Vordergrund sind. Bei mir am Tisch sitzen drei Experten mit unterschiedlichen Blickwinkeln zum Problem. Eine psychiatrieerfahrene Frau, Katrin. Ein Angehöriger, der Thomas. Und unser Psychiater, der Herbert. Wie erleben die drei Psychosen? Diese Frage vertiefen wir in der nächsten Stunde bei Radio Lokomotivo. Katrin, wie hast du deine erste Psychose erlebt?
Ja, also, das ist von sehr depressiv zu sehr manisch ist das gekippt. Und die Manie ist, das ist toll gewesen. Aber dann ist es bedrohlich gekippt. Und dann habe ich mir so meine eigene Welt aufbauen. Und ich habe wirklich geglaubt an die Verschwörungstheorien. Und bis so hässlich ist geworden, dass ich mich wirklich an Belieb und Leben bedroht gefühlt.
Was hast du denn schön gefunden an der Manie? Wieso?
Ja, weil man dann einfach... Man ist so in einem dauernden Hoch. Man braucht so wenig Schlaf. Man sprudelt nur so von Ideen. Man setzt viel um und man findet fast jeden Zeichnungsstrich findet man genial. Jeden Ton, den man singt, den man spielt. Es ist eigentlich eine Überschätzung vielleicht auch, denke ich, vom Selbstwert, oder wie man so kann sagen, ja.
Okay, ist etwas das Gegenteil von einer Depression.
Es war die absolute Glücksgefühl für mich. Ja.
Und die wahnhaften Inhalte hast du wirklich ganz als schlimmer.
Die haben ja schon in der Manie angefangen. Und dann ist das wirklich totales verliebt sie ins ganze Leben. In gewisse Menschen ganz schwer verliebt. Wirklich wunderbare Gefühle eigentlich. Ja, einfach ganz fest verliebt ins Leben und auch in sich selber sehr schwer verliebt.
Wir kommen doch später nochmal zurück auf deine Inhalte. Thomas, wo dein Kind zuerst mal so Wahrnehmungen hatte, also so gestört oder irgendeine Veränderung passiert ist, wie hast du dich als Vater gefühlt?
Wenn ich mich als Vater gefühlt habe, ja. Also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, oder? Es hat eine Vorgeschichte gegeben, und die Vorgeschichte, wir wissen, jetzt, wenn man das so zurückerinnert, denkt nicht genau, wie lang die war, ob das ein halbes Jahr oder ein Jahr war. Und das war schon eine schwierige Zeit gewesen. Also, dort ist mein Sohn, der damals 14 war, sehr so unruhig, zum Teil aggressiv, in den Gesprächen war er fahrig gewesen. Er hat sich dann wieder zurückgezogen, er hat sehr viel gekifft, und zum Teil aber erst später dann gehört haben. Und wo es dann wirklich ausgebrochen ist, das war ein absoluter Schock gewesen. Also das hat mich und eigentlich die ganze Familie zu tief getroffen. Und mit so etwas haben wir ja nie gerechnet. Man geht wie aus dem Leben raus. Oder? Also es ist etwas, wo einbricht in das Leben und wo unerwartet ist. Und wo eigentlich wie ein Blitzschlag ist oder irgendein, wie ein Wasserstrom, ein Fluss, oder, wo das Kind plötzlich drinnen geschossen ist, drin schwimmt, oder? Wir rennen am Ufer entlang, versuchen es rauszuziehen. schaffen es nicht und plötzlich sind wir selber in dem Fluss, der uns mitreisst. Also es ist immer wieder eine Erfahrung, die einfach ganz stark war und wo bis heute, wie soll ich sagen, also obwohl ich gelernt habe und auch meine Familie irgendwie einen Umgang damit zu finden, so ist es immer wieder einfach erschütternd. Und es ist verbunden mit Gefühlen von Ohnmacht, von Ängsten, von Wut auch. Also es ist ja, ich komme dafür später darauf zurück. Es ist vielfältig, es ist sehr schwierig, aber es war das erste Mal einfach ein totaler Schock gewesen, als ich gemerkt habe, wenn er gesagt hat, ich will ins Zimmer mit dem Computer, ich fühle mich da nicht mehr sicher da unten. Und dann bin ich gar nicht rausgekommen und habe gefragt, ja, wie denn? Was, warum? Dann hat er gesagt, ja, werde gefilmt. Und ich habe natürlich nachgefragt, ich war die erste Stunde, wie gefilmt, ja, all die Kameras da. Dann habe ich nachgefragt und es sind überall plötzlich Kameras gewesen. Und dann ist mir das erste Mal bewusst, so, das ist jetzt irgendwie eine andere Dimension, das ist eine andere Realität. Also das ist anders. Da.
Und hast du können in Verbindung kommen mit dem Sohn? Also,
ja, eigentlich immer. Also, auch in der schlimmsten Krise, die er immer wieder hat, so, ist eigentlich das Vertrauen jetzt zwischen der Familie und ihm eigentlich sehr gut. Das geht schon. Aber zu verstehen, was passiert, das ist nicht möglich. Es sind höchstens Annäherungen, versucht, das zu verstehen. Mhm. Aber schlussendlich ist er in seiner Psychose oder in seiner Erlebniswelt ist er allein. Oder? Das merkt man auch. Also, es passiert ein Rückzug und Vereinsamung und ja, ihr kennt das ja auch. Also auch die Gefühle, dass die kommen damit, weil so eine Erschütterung, dass da bist du allein. Das können wir als Angehörige, wir verstehen das nicht. Oder?
Herbert, du hast als Psychiater wo du in die Klinik geschafft hast, immer wieder zu tun mit diesen Leuten, die das erste Mal so eine Episode haben. Wie sagst du diesen Menschen das, dass sie da eine andere Wahrnehmung, eine andere Realität haben?
Ja, also ich denke, das muss ich oft gar nicht sagen. Das ist so offenkundig, das liegt so auf der Hand. Aber mir ist es so aufgefallen vorher bei der Katrin, wenn sie von der Manie spricht. Also es gibt ja die psychotischen Zustände, wo von den Betroffenen durchaus als reizvoll, als schön, als gigantisch und grandios erlebt werden und wo die Umgebung leidet und einfach nicht mehr zurechtkommt mit denen und sagen muss, hey, du, pass auf, so ist es nicht und so. Aber die wollen in dem Zustand bleiben, die wollen sich da nicht rausholen lassen. Aber das sind die selteneren Fälle. Die meisten, bei denen zeigt sich die Psychose mit Angst, mit Spannung, mit irgendwas. Irgendwas wird unheimlich. Die Realität, die uns ja eigentlich... Also ich merke immer, wie wir an der Realität uns festhalten können. Die Sonne geht auf am Morgen und sie geht am Abend unter. Mhm. Und wie wäre das, wenn die Sonne mitten am Tag untergeht und dann kommt sie normal oder so. Also solche Erlebnisse haben manche in der Psychose. Mhm. Türen sind geschlossen, aber es kommen Leute durch. Oder sie schalten den Lichtschalter an und auf einmal kommt Gas raus und so. Also das sind Sachen, die enorm beunruhigen, Angst machen, Spannung machen. Und da ist meine Aufgabe, ihnen zu helfen, dass sie die Angst aushalten, dass sie die Spannung... Und da ist Hilfe wichtig, und zwar Hilfe gegen die Angst. Und da redet man nicht viel über Krankheit und das ist jetzt eine Schizophrenie und da wird man das und das, weil das wird die Spannung noch vergrößern. Also man muss sagen, das ist jetzt ein ungewöhnlicher Zustand, das gibt's, das haben auch schon andere gehabt und jetzt schauen wir, wie man aus dem rauskommt, dass die Angst wieder besser, also geringer wird und dass sich das wieder aushalten lässt.
Die Angst, die Herbert erwähnt, hast du die auch gehabt, Katrin?
Ja, scheußlich. Also als sich das nicht zugespitzt hat und... ist gekippt aus dem Verliebtsein und all das. Ja, nein, furchtbar. Und eben auch vor allem unerklärlich, so bei mir ist dann noch so, ja, ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, dass ich irgendeinen Fluch auf mir oder einfach wirklich wüst.
Mhm. Und Angst vor was denn genau? Also kannst du das dann sagen?
Ne? Gut, das wäre jetzt eine kleine, eine lange Geschichte. Das hat wieder okay. Mit meinem Leben und so zu tun. Aber wirklich, ich habe mich wirklich bedroht gefühlt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Leute hinter mir her, die werden mich umbringen. Die haben es auf mich abgesehen. Und wenn sie mich nicht werden umbringen, dann werden sie, haben sie mich eben verhext. Oder man erlebt wirklich Sachen. Man, gut, ich habe nicht so Stimmen gehört. Das war mehr im Affekt bei mir. Aber wirklich mysteriös. Eben wie der Herbert das hat gesagt, dass plötzlich die Sonne untergehen am Tag. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr beunruhigend.
Das ist ein ganz gutes Bild.
Super Metapher, ja.
Deine Angst als Vater oder als Angehöriger ist eine andere Angst wie die Angst von der Katrin?
Ja, das kann ich nicht so sagen. Es ist Angst, das ist eigentlich mehr ein Ohnmachtsgefühl. Oder? Ich merke, dass ich mit meinen Möglichkeiten eigentlich am Berg bin. Dass man sehr, einerseits sehr wenig kann machen, dass ich eigentlich nur da sein kann und immer wieder hoffen darauf, mit ihm zusammen, dass es irgendwann schon wieder kommt, wie auch immer, oder? Und seine Situation akzeptieren, helfen mit ihm zusammen. So. Angst einfach vor dem Fremden, ja, vor dem Unbekannten, Unerwarteten, Unfassbaren, Angst, irgendwie selber verschlungen zu werden. Und da hat mir natürlich auch geholfen, dass ich bei sich, ich hatte nicht Therapie, ich hatte Gespräche mit Freunden gehabt. Also, ich weiß nicht, ob es die gleiche Angst ist, das kann ich nicht sagen, aber als Angehöriger hat man, ist es eine Vermischung oder, von verschiedenen Gefühlen. Aber Angst ist drin, natürlich den Sohn zu verlieren. Also die Suizidalität, die ist immer irgend mehr oder weniger stark rum, kommt auch immer wieder. Und man muss sich schon früher mit dem auseinandersetzen. Was heisst das, wenn er sich etwas antun würde? Oder? Also, insofern, ja, das, die Angst, die ist da.
Ja, ja, weil das ist ein bisschen das Thema auch für die Suizidalität. Also, erlebst du das immer wieder? Also, das Thema von den Angehörigen, von den Bedrohten, also psychiatrieerfahrenen Menschen, die das noch erwähnen?
Ja, also gut, es gibt verschiedene Formen, also verschiedene Stadien der Krankheit, wo die Suizidalität zum wichtigen Thema wird. Das kann beim Ausbruch sein, wo sich jemand so bedroht fühlt. Da gibt es ja auch manche, die sich dann irgendwie aus dem Fenster stürzen, aber eigentlich nicht als Suizid, sondern auf Flucht vor Gefahren, die für sie real sind und andere merken, es ist gar niemand im Raum. Und also Suizidalität kann im akuten Stadium kommen, aber mehr beschäftigt hat mich eigentlich als Psychiater dann die Suizidalität, wenn der akute Zustand vorbei ist, wenn die Leute gebessert sind, geheilt sind, aber nicht mehr ganz so werden wie früher. Gewisse Einbußen erlitten haben, sie nicht mehr so gut konzentrieren können, vielleicht nicht mehr so ausdauernd sind, Angst haben vor der Zukunft und auch den Stempel haben, dass sie eine Geisteskrankheit gehabt haben, dass sie in der Klinik waren. Und da kommt dann sowas, wo sehr schwierig ist, dass solche Menschen dann denken, erleben, wie ihres ist es nicht mehr wert, gelebt zu werden. Und dass Menschen denken, sie halten das gar nicht aus und sie könnten, es wäre vielleicht besser, sie scheiden aus dem Leben. Und das ist eine Suizidalität, die auch nicht so leicht zu behandeln ist, weil sie ist nicht akut da und jetzt gibt man Beruhigungsmittel und dann ist es überwunden, sondern das ist eine Suizidalität, die kommt immer wieder.
Ja, das hat mit Perspektive zu tun, oder? Wenn man merkt, man hat eigentlich gar keine rechte Perspektive und ich finde mich in dem Leben nicht mehr zurecht oder finde meinen Platz nicht oder ich habe gesagt, keinen Sinn drin, dann ist es ja wie logisch, oder? Also dass man nicht mehr weiter weiss, dass man sich überlegt, ja, was soll ich denn da noch? Oder?
Ich muss leider den ersten Teil von dieser Diskussion abbrechen. Aber wir werden noch in den zweiten Teil einsteigen und das weitere Vorgehen ist einfach, wie kommt man Hilfe holen.
Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Also, wie erleben betroffene Angehörige und Fachleute Psychose. Hier am Tisch werden wir da wieder das Dialoggespräch eröffnen, der zweite Teil. Bei mir am Tisch sitzt Thomas, Vater. Katrin, psychiatrieerfahrene Frau, der Herbert, der Psychiater. Heute wollen wir ein Novum geben. Wir probieren ein Telefon zu eröffnen, wo wir eine Frage beantworten an unsere Experten. Ich gebe euch Telefonnummer bitte bekannt. 031 330 99 99. Ihr könnt nach dem zweiten Teil noch anrufen. Wir haben im ersten Teil über Angst, über die erste Psychose, über Suizidalität. Ich wollte einfach darauf hinweisen, beim zweiten Teil, Betroffene, die zum ersten Mal eine Psychose erleben, aber auch ihre Angehörigen und Freunde verstehen meistens nicht, was mit ihnen passiert. Darum ist es wichtig, sich zu informieren und Hilfe zu holen. Übernimmt man die Haltung zuzuwarten, besteht die Gefahr, kostbare Zeit zu verstreichen zu lassen. Denn je länger die Dauer von einer unbehandelten Psychose ist, desto ungünstiger kann der Krankheitsverlauf sein. Katrin und Thomas, ich könnte beide Antwort geben. Bei wem haben die das erste Mal Hilfe geholt?
Fang du dich an.
Okay. Also, eben, weil sich das zuerst ja, so eine Bombe hat angefühlt für mich, da ich natürlich überhaupt gar nicht. Also, für mich ist ja nichts. Es ist nur das Umfeld, das sehr gelitten hat und überfordert war, weil ich sehr strapaziert war. Ich habe dann sehr an Gewicht verloren, auch in dieser Manie, und wo eben schon die Wahrnehmung so ist, gestört gewesen, Art. Und dann habe ich gefunden, ich habe schon längere Zeit eigentlich immer das Gefühl gehabt, da ist irgendetwas, was echt nicht so gut ist. Und dann hat mir ein Kollege seinen Hausarzt angegeben, der aber auch gleichzeitig ist Psychologe war. Ergo, der Mann hat mich nicht gekannt und hat mir leider die falschen Medikamente gegeben. Also Antidepressivum anstatt eben Neuroleptika. Und das hat die Manie noch mal gerade einmal mehr aufkatapultiert.
Kannst und, du schnell den Zuhörerinnen kurz sagen, ja. Der Unterschied zwischen Antidepressivum und Neuroleptika?
Okay.
Also nur
ja. Es eint wirklich gegen Depressionen, gegen Niedergeschlagensein, Antriebslosigkeit. Neuroleptika ist ein Antipsychotika, wo so denkt, eben die Wahrnehmung wieder. Also, Herbert, du könntest das viel besser erklären.
Nein, es ist gut. Ja, mehr brauchen wir jetzt gar nicht wissen.
Okay. Und darum möchte ich eben sagen, ich werde viel besser zu meinem langjährigen Hausarzt, der mich lang begleitet und kennt, weil der hat nämlich gemerkt, oh. Darum, das ist schade, bin ich dann, weil da ist Zeit verstrichen und dann ist das ganz akut gekommen und da war nur noch eigentlich die Einweisung gewesen, über eine, also Zwangshospitalisation eigentlich, ja.
Und bei dir als Angehörige?
Ja, zuerst bin ich mal ins Internet gegangen, recherchieren, oder? Und habe rasch gemerkt, das ist nicht der Weg. Oder? Und dann sind ganz wichtig sind für mich und für uns sind natürlich die Fachleute geworden, oder? Im KITZ, also Kriseninterventionszentrum, dann später die Soteria, oder dann im Olvido, oder Münz, PZM, oder jetzt UPD. Also die Gespräche mit den Fachleuten. Oder? Und die langen Gespräche, die sich immer auch wieder Zeit genommen haben, um uns zu erklären, was ist denn das, was steht dahinter und so weiter, das ist sehr wichtig war. Aber genauso wichtig sind natürlich auch Gespräche mit den Freunden, dem Freundeskreis, mit der grösseren Familie und vor allem auch darüber zu reden. Oder? Nicht das zu tabuisieren, sondern wirklich, dass überall, wo ich war, habe ich halt davon erzählt. Und das hat wieder ein anderes Gespräch gebracht. Also das war sehr wichtig für mich. Dann war auch wichtig die FASK, Verein Angehörige Schizophrenie-Kranken, wo ich dann beitreten bin. Und selber eben das, was ich schon gesagt habe, eine Eigentherapie. Also eigentlich auf verschiedenen Ebenen versuchen zu verstehen, was jetzt da mit meinem Sohn passiert. Oder?
Darf ich ganz kurz etwas sagen? Ich finde das wunderbar, dass du hast gesagt, und ich brauche auch Unterstützung. Ich gehe auch in eine Gesprächsstunde. Finde ich wichtig, weil ich glaube, Angehörige machen unglaublich schwierige Zeit durch. Und dann können sie es wirklich brauchen, dass man ihnen ein bisschen den Rücken stärkt, Fachleute eben auch ihnen können erklären können oder was bei ihnen auch abgeht und sie durch das vielleicht auch ein bisschen ruhiger sind, weil das wirkt sich dann doch auch wieder auf eine Betroffene aus.
Ja, und da habe ich es auch gut erlebt, also jetzt in der UPD oder wo auch immer, also sehr grosse Offenheit gegenüber den Angehörigen, den Eltern, so. Manchmal ein bisschen spezielle Runden, die es hat mit den Eltern, halt, wie das so ist, aber ich habe das immer wieder gut erlebt und sehr hilfreich auch mit, gleich, also mit Menschen, die in der gleichen Situation sind, können auszutauschen.
Ja, ich denke schon, dass es ein ganz wichtiger Teil ist, dass die Eltern auch Hilfe können holen, weil ja, ich denke, auch für die Eltern ist es ganz, ganz ein schwieriger Moment, oder? Dass wir sie mittragen können.
Es ist für das ganze Umfeld ist es schwierig. Oder?
Was mich noch auch unternimmt, ist, es hat ganz einen Haufen Angebote. Du hast das Internet, es gibt Wask, es gibt DuPD, es gibt XXX, es gibt auch Kille und, und. Wenn man so Hilfe nötig hat, wie gut sind die Angebote? Du als...
Ja, das ist jetzt ganz schwierig für mich zu sagen. Es gibt überall gute Angebote und gute Unterstützung und es kann manchmal vorkommen, dass es weniger gut ist. Also, gerade dort, wo es um Psychosen geht, da hat sich ein ziemlicher Wandel vollzogen. Also, wie ich die Ausbildung gemacht habe, da war es nur so, dass man dann oft, wenn man die Eltern gesehen hat von einem psychotischen Jugendlichen, hat man gefunden, die Eltern sind eigentlich auch ein bisschen komisch. Die, also irgendwie so ganz normal dunkeln haben die nicht und die haben ja wahrscheinlich auch einen Zacken ab. Und was man da völlig übersehen hat, war, dass die Eltern oft schon gestresst waren über Monate lang mit einem Kind, wo immer auffälliger und schwieriger geworden ist. Und die waren völlig am Rand mit ihren Nerven. Und man hat nicht gesehen, dass die Eltern als Folge von der Krankheit, die in der Familie auftreten ist, so an den Rand gekommen sind, sondern die waren ja immer schon so. Also wenn der Sohn so eine Mutter hat, dann ist ja kein Wunder, dass der spinnt. Und dann hat man die Eltern eine Zeit lang mehr oder minder schuldig gesprochen für die Krankheit von den Kindern und das war schlimm. Und da hat man zum Teil sogar... Das ist jetzt schon 30 Jahre her, aber da hat man Besuchsverbot gegeben den Eltern in der Klinik, weil man gefunden hat, die. Und da hat sich sehr viel verändert. Da hat man dann gemerkt, dass so ist es nicht. Und die Eltern brauchen eben auch Hilfe, weil sie sind die nächsten Angehörigen von der erkrankten Person. Und das läuft jetzt in der Regel ganz gut. Und man kann Unterstützung an verschiedenen Orten holen und finden. Aber wichtig für eine gute Unterstützung ist, dass die Leute differenziert sehen. Also es ist nicht gut, wenn die so schwarz-weiß malen. Schwarz-weiß malen, der ist krank und der ist gesund. Es sind auch die Kranken immer noch ein Stück weit gesund und es sind die Gesunden auch ein Stück weit krank.
Ja, das ist
wichtig. Man muss wirklich schauen, wie man jeden richtig anspricht und jeden richtig versteht.
Aber schon eine wichtige Aussage, das mit dem Gesundsein oder nicht Gesundsein, oder wo alle Teile angeschaut werden müssten.
Ja, unbedingt.
Und dort bin ich schon so ein bisschen kritisch. Oder? Ich also jetzt in dieser Zeit habe ich eigentlich das Angebot grundsätzlich breit erlebt, aber auch sehr klinikorientiert. Oder? Also der Patient ist für mich oft zu wenig im Mittelpunkt gestanden, obwohl alles eigentlich um den Patienten sich dreht. Aber wenn ich jetzt schaue, mein Sohn war etwa bei 15 Therapeuten. Das hat immer wieder, jedes Mal, wenn er wieder in eine neue Klinik kam, hat er es wieder gewechselt. Oder? Und er hat immer wieder neu angefangen, wir haben auch wieder neu angefangen. Und dort hat meiner Meinung nach das schon gefehlt, dass es quasi wie durchgehend die gleiche Vertrauensperson, oder? Und auch halt weniger stationäre Akutpsychiatrie, sondern vermehrt einfach ambulante Angebote in der Lebenswelt oder gemeindeorientiert. Also ich denke, man könnte in der Psychiatrie, und ich finde, man muss auch in der Psychiatrie gleich, obwohl ich ja nicht Spezialist bin, einiges, denke ich, verschieben von der stationären zu vermehrt zur ambulanten psychiatrischen Pflege, einfach zu den Leuten. Oder?
Das Paradoxe, dort wird ja leider gespart.
Das ist
und im Endeffekt kommt es ja dann günstiger. Und für den Patienten ist es so angenehmer, wenn er in seinem Lebensfeld die Hilfe bekommen kann.
Also das ist ein sehr kompliziertes Thema.
Ist sicher kompliziert.
Seitdem ich in Bern bin, und das ist bald 40 Jahre, spricht man davon, dass ambulant wichtig ist, aber die meisten finanziellen Mittel gehen in den stationären Betrieb.
80%, ja.
Aber es sind zwei Sachen wichtig von dem, was wir gesagt haben. Das eine ist, die Behandlungspersonen sollten möglichst lang dranbleiben. Mhm. Es sollte viel mehr Kontinuität geben. Mhm. Und leider fühlen sich manche Kliniken so als Ausbildungsinstitute, dass die Ausbildung von den Assistenten so hoch gewichtet wird, die wechseln dann alle paar Monate und lernen am Patienten. Aber der Patient sollte Unterstützung haben und Betreuung haben durch jemanden, der ihn länger begleitet. Also das eine ist, Kontinuität ist sehr wichtig und dann Behandlung möglichst dort, wo der Mensch lebt.
Genau.
Nicht in einem Laboratorium wie einer Akutstation, wo x Psychotiker zusammen sind und dann Konflikte haben, die einfach auf der Station entstehen, aber die sie nicht hätten, wenn sie dort wären, wo sie sonst sind. Da hätten sie auch Konflikte, aber andere, und die müsste man angehen, weil die wären wichtig, dass sie das Leben verbessern können.
Und es gibt viele gute Beispiele, oder? In Skandinavien, oder wo auch immer, oder? Wo es einfach viel näher im Lebensfeld, mit dem sozialen Netz, wo Menschen können zurück oder bleiben können. Also, da bin ich überzeugt, dass man in Zukunft das vermehrt wird, müssen ausbauen. Nicht nur aus Kostengründen, wie du gesagt hast, das natürlich auch, aber in Bezug auf Klienten oder auf Patienten.
Ja, weniger Trauma, vielleicht auch durch das wieder und zwangsweise und, oder? Mhm. Das ist ja sehr traurig.
Du tust ja, Katrin, zustimmen, also nickend.
Ja.
Also, wie hast du das erlebt? Also, wärst du froh gewesen, wenn du immer die gleiche Betreuung gehabt hättest, die gleiche Betreuungsperson, ambulant statt stationär?
Ich hatte vielleicht Glück gehabt. Ich bin vor der ersten Psychose schon zu einer Psychiaterin gegangen, ein, zwei Mal. Das war aus einem familiären Konflikt. Und das hat irgendwie gut geklickt mit dieser Frau. Und sie ist heute noch meine Ärztin. Und nur wenn ich stationär die zwei Mal war, bin ich natürlich nicht mehr zu ihr. Aber ich bin immer wieder näher zu ihr gegangen und das ist so ein Vertrauen. Und manchmal brauche ich einfach nur ein Bödeli-Gespräch mit ihr und sie ist sehr engagiert. Dann kann ich ihr anrufen, eine Viertelstunde, und dann bin ich irgendwie wieder gemittet und kann wieder weiter. Das schätze ich sehr. Also das ist für mich ein grosses Glück, über so lange Zeit, 14 Jahre, eine so Vertrauensärztin zu haben. Das
super.
Ist sicher gut. Ja. Darf ich noch auf zwei Sachen, du hast es erwähnt, Thomas, die Kiez.
Ja.
Und sie hat die Erfahrung gemacht, das Kiez hat ein super Notfalltelefon, das habe ich lange gar nicht gewusst, wo man in der Nacht aufs Kiez anrufen kann und dann tut eine Pflegefachfrau abnehmen. Und wenn sie merkt, da ist jemand zwar verzweifelt, aber es ist jetzt nicht suizidal oder so, dann tut sie mit einem reden, bis man eben wieder gebödelt und gemittet ist und weiter kann selber, oder ein Arzt, und dann halt dann vielleicht vorbeigehen ins Kiez, halt stationär. Und das andere ist die Website von psi.ch, wo man auch sehr gute Infos findet und Geschichten auch, wo man danach vielleicht auch herausfinden kann, an was das vielleicht könnte, eine Angehörige oder eine Bekannte leiden oder so. Ja,
ja, und dann Sibylle Klauser natürlich, von der Angehörigenberatung UPD, die hat uns auch immer wieder sehr geholfen, die verschiedenen Elternrunden und triologischen Runden, die sie organisiert. Im FASK eben, Angehörige Schizophrenie-Kranken, gibt es auch verschiedene Angebote. Also Angebote gibt es eigentlich schon. Man muss sie einfach nutzen.
Ich glaube, ein Angebot gibt es. Und so wie ich auch rausgehört habe, ihr erlebt auch das Angebot noch recht positiv. Aber hast du auch mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Angebot?
Ja, eben, der Hausarzt.
Der Hausarzt.
Aber der hat mich nicht gekannt. Aber ja, so super, ich würde jetzt den nicht empfehlen. Wirklich nicht. Ja, er halt stationär. Gewisse Sachen sind einfach durch Überforderung, Pflegepersonal, da kommt wieder so viele andere Gründe. Und nein, das kann man auch nicht so schwarz und weiß oder weiß anschauen.
Das glaube ich.
Es hat schon Sachen gegeben, die nicht gerade so super waren. Ja.
Es ist so, wie der Herbert sagt, oder? Bei einer stationären Behandlung, da kommen ganze Haufen psychische Erkrankungen zusammen. Wie man noch, also
auf einer Station,
eine Station, Notfallaufnahme. Der kann das nicht gut, also gut, kommt vielleicht schon gut, aber es geht einfach einen Moment. Oder?
Ja, der Reizschutz ist nicht gewährleistet. Ja.
Es gibt zusätzliche Belastungen. Es wird eigentlich noch schwieriger. Darum ist ja zum Beispiel die Soteria so eine gute Einrichtung da in Bern, wo die Person, die akut in der Psychose ist, in einem eigenen Raum ist mit Betreuungspersonen und nicht mit zwei, drei anderen Leuten auf einer Station ist, die auch Angst haben und auch verrückt sind und so weiter.
Ich sage nicht, dass die stationäre Psychiatrie keinen Sinn macht. Im Gegenteil, in den akuten Phasen, in den Krisen ist das ganz wichtig. Oder? Aber nachher, für eine längerfristige Begleitung, braucht es einfach andere Formen. Und das ist Soteria auch. Bin ich sehr begeistert darüber, oder? Wie sie es geschafft haben, keine Frage.
Ja, sie können halt niedriger dosiert Medikamente das einsetzen, weil eben der Reizschutz irgendwo gewährt ist für eine Betroffene.
Ich muss euch leider wieder zu einem Ende bitten. Also die Diskussion war wirklich sehr anregend gewesen, also ich habe es wirklich gut gefunden und wieder tolle Informationen bekommen, auch für mich, auch persönlich. Ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Also, wie gesagt, ihr dürft anrufen auf Telefonnummer 031 330 99 99 und wir werden eine Frage beantworten und man kann die stellen bei einer von diesen drei. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen jetzt langsam Schluss oder kommen zum Ende. Wenn ihr keine Fragen habt über das Telefon, dann könnt ihr uns schreiben über Mail radiolokomotivo@rabe.ch. Ich bedanke mich bei euch, liebe Gäste, Katrin, Thomas, Herbert, und ich hoffe, wir können wieder das nächste Mal euch sehen im Trialoggespräch. Merci.
Merci.
Merci dir auch.
Aus Worten entsteht Poesie. Gedicht gelesen von Fatima, geschrieben von Psychiatriepatienten.
Frühlingserwachen. Im Winter ist Eis und Glätte, wir es doch lieber warm und trocken hätten. Kalt, nass und gefährlich rutschig. Der Wetterbericht macht uns eher stutzig. Die Temperaturen steigen und sinken, ich bleibe lieber zu Hause in den warmen Finken. Es ist gar nicht nötig, auf den Frühling zu planen, denn er kommt bestimmt und der Winter ist dann wieder vergangen. Die Tage werden dann wieder länger, bald ist Sommer und bald ist wieder heiß. das liebt auf der Alp doch auch jede Geiß. Auf den Frühling dürfen wir uns freuen. Die Natur erwacht und die grünen Blätter sprießen an den Bäumen. Der Wetterbericht ist schlecht, dunkle, trübe Tage. Wir halten still und wollen auch nicht klagen. Wir müssen im Winter ausharren. Wir haben Angst zu stürzen. Glätte und Eis sind doch ein Schmarren. Wir haben Wärme doch eher gerne. Ich freue mich, baden zu gehen, all die vielen hübschen Mädchen zu sehen. Der Frühling macht einem wieder munter, die Natur wird bunter. Ich denke, den Winter muss ich einfach überstehen, im Frühling wird es mir dann wieder besser gehen. Ein Abi im Freibad ist um das Geld nicht schade, macht einem braun und zufrieden, bei 30 Grad baden. Mit den Sommervögeln dann ein bisschen Paradies erwacht. Es ist doch schön, auf der Welt zu sein, habe ich dabei schon oft gedacht. Der Frühling kommt bestimmt herbei und macht uns dann wieder frei. Thomas Mosima.
Loco es relativo, Radio Loco. J'attendrai
qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, oui j'attendrai, mais qu'au ciel tu viennes me retrouver.
Ihr wartet jetzt sicher gespannt auf die Kolumne von der Madeleine. Mit gutem Grund. Und sie ganz Ohr.
Liebe Leute, Bern oder Schriftdeutsch, das ist hier die Frage. Aber machen wir es doch den Deutschen nicht so einfach. Was heisst Heimliface auf Hochdeutsch? Mir ist aufgefallen, dass berühmte Kolumnisten auf DRS1 und Komiker im Fernsehen immer wieder die gleichen Themen aufgreifen, nämlich zu shooten. Darum erlaube ich mir, auch immer wieder auf dem Gleichen rumzureiten. Nämlich die Sexvideos mit einfältigen alten Weibern, die im Netz rumblütteln. Bei uns im Kanton Bern werden wir einfach in dieser Sache leider immer noch nicht sensibilisiert. Darum habe ich in letzter Zeit immer die NZZ gelesen, weil die Zürcher ja angeblich schneller sind. Aber schade für das Geld, auch dort tote Hosen. Und zweitens wäre es wieder einmal der Mobilitätswahn. Jedes Jahr nach der Fasnacht wird mir der Fastenkalender von Brot für alle, früher nur für die Brüder und dem katholischen Fastenopfer zugeschickt. Das sollte also vom 18.02. bis zum 6.04. kurz die Welt gerettet werden. Mich stört dabei, nein, ich habe sogar eine riesige Wut, dass der Mobilitätswahn nie erwähnt wird. Vor allem der motorisiert, respektive die Auto- und die Fliegerei zu Spottpreisen. Seit längerem probiere ich die Autofahrer ein bisschen zu stören, auf dem Velo und als Fußgänger. Es grenzt an ein Wunder, dass mich noch keiner überkarrt hat. Ja, ich betreibe es mit Ausdauer und Respekt vor dem vielen dicken Blech, das sie nötig haben, um sich sicher zu fühlen. Manchmal möchte ich vom Himmel aus schauen, was das für eine Gattung macht, wenn es auf den Autobahnen und Hauptstrassen kilometerlänge stehende Kolonnen hat. All überall. Im Radio auf SRF 1 kann man immer wieder hören, mit wie viel Zeitverlust man muss rechnen, vor allem am Wochenende. Häufig habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich faul auf meinem Sofa rumliege, statt endlich das Geschirr abzuwaschen oder zu staubsaugern, vom Fenster putzen ganz zu schweigen. Wenn ich aber höre, dass im Gotthard 3 Stunden Zeitverlust herrscht, bin ich ganz zufrieden auf meinem Kanapee mit hochgelagerten Beinen und der Sonne im Gesicht. Als Jung hatte ich immer ein Projekt, einmal auf China zu reisen, für zu schauen, wie sie dort millionenweise mit dem Velo unterwegs sind. Aber seit sie automässig dermassen aufgerüstet haben, kann ich mir die weite Reise Gottlob oder leider Gottes ersparen. Ich hatte immer die Vorstellung, wenn einst die ganze Welt so mobilitätsverrückt ist wie wir, respektive Europa und Amerika, dann gnad Gott und mir dünkt's, wir rasen auf das Ziel zu. Wenn ich all die Stiche und Bilder sehe von früher, dann kommt mir die Landschaft auch so idyllisch und schön vor. Klar sind der Herr Goethe und der Herr Mozart auch gereist, aber in so einer Gutsche war man sicher nicht schneller unterwegs gewesen, als ich auf meinem Velo mit 21 Gängen. Sorry, AutofahrerInnen. Zu meiner Entlastung muss ich sagen, dass ich als Jung ein paar Jahre bei Europcar als Hostess gearbeitet habe und dass ich die Aufnahmeprüfung als Swissair-Hostess gemacht habe. Leider Gottes bin ich durchgefallen oder doch eher, Gott sei es gelobt und gedankt. Hier noch ein Zweizeiler. Man ist, was er ist. Ist man nicht, ist er nicht.
Das war sie, unsere Kolumne. Merci beaucoup, Madeleine.
Forse sarei laureato e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato. Se fosse stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui perché dica anche se soddisfatto di me. In fondo lo sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa sei. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è.
Wir sind am Schluss der heutigen Sendung, der ersten Trialog-Sendung von diesem Jahr über Psychose. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können oder vielleicht habt ihr mehr Verständnis für Leute mit dieser Diagnose oder auch weniger Berührungsängste. Merci, seid ihr dabei gewesen und hoffentlich auch am 1. April wieder. Und das ist kein Scherz. Merci. Tschüss zusammen.
Un medio, megáfono de los nunca oídos, súbete al tren, hay que mirar a dónde va, con viajeros de carne y hueso, porque no es un tren fantasma. Loco, loco, radio locomotivo, loco es relativo. Radio locomotivo. Escucha las historias de vidas movidas, hermosas, curiosas, emocionantes y torcidas. Eres el laberinto. Locomotivo.